nehmt euch Zeit für die Suche, überstürzt es nicht und die Sache oder euer Calling oder euer Purpose, der wird irgendwie auch zu euch kommen. Würde ich auch jungen Kollegen, mit denen ich manchmal rede, sagen, Geduld, weiß ich, wer irgendwie 23, 24 ist, kann noch viel auf die Suche gehen und experimentieren. Man muss auch nicht ein Unternehmen oder ein Startup gründen, wenn man 23 ist. Man kann es auch mit 35 oder 37 machen. Also da erstmal Gemach und Neugier und Offenheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem New Social Economy Podcast. Wir beschäftigen uns mit Sozialunternehmern und Sozialunternehmerinnen, mit Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Unser Gast heute ist Johann Hanus von der Imagine Foundation. Hallo Johann, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, bei euch zu sein. Danke.
Ja, das freut uns auch sehr, vor allem weil Johann und ich uns schon kennen aus meiner Zeit als Head of People bei der Firma Opinory. Und wie wir da zusammengearbeitet haben, erklärt sich am besten, wenn wir erstmal die Imagine Foundation vorstellen. Johann, vielleicht kannst du uns eine kurze Intro geben, was genau ihr da eigentlich macht.
Ja, sehr gerne. Also, wir haben uns vor 2 Jahren gegründet, das heißt, uns gibt es auch noch gar nicht so lange. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, jetzt haltet euch fest, Einwanderung nach Deutschland zu erleichtern. Wir tun das, indem wir Menschen, die nicht in Europa leben, dabei helfen, Jobs in Deutschland und anderen Ländern in Europa zu finden. Und wenn die dann einen Job gefunden haben übers Internet, dann bekommen sie typischerweise ein Arbeitsvisum und können damit dann nach Deutschland einreisen. Und wir sind der Meinung, das ist gut für Deutschland, das ist gut für die Länder, aus denen die Menschen kommen und das ist auch natürlich auch insbesondere gut für die Menschen, die wir Studenten nennen.
Und dann habt ihr sicher, wie es klingt, 3 relevante Stakeholder als Organisation. Mhm. Ihr habt erstmal diejenigen Spezialisten und Spezialistinnen, die ihr ansprecht und die ihr in Anführungszeichen vermittelt. Ihr habt auch eure Kunden und natürlich die Mitglieder der Organisation selber. Wie ist da das Zusammenspiel?
Ja, fangen wir doch gerne mal direkt bei den Mitgliedern an. Also wir sind jetzt ein Team von mehr als 40 Leuten, allesamt Ehrenamtliche. Bis auf, sagen wir mal, so gewisse Background-Jobs, die Ehrenamtliche auch übernehmen, da aber teilweise auch auf Minijob-Basis für bezahlt werden. Wahnsinnig bunte Truppe aus, glaube ich, mehr als 10 Ländern in Summe, natürlich Europa querbeet vertreten, dann auch Brasilien, Ägypten sehr stark, Indien. Und nicht nur das, wir sitzen auch sehr verteilt. Das heißt, es gibt Ehrenamtliche, die ich sogar persönlich noch nie getroffen habe, aber die die Mission so spannend finden. Zum Beispiel die Sarah, das ist eine Deutsche, aber die arbeitet als Entwicklungszusammenarbeit in Niger, also in South Saharan Africa sozusagen. Also sehr bunt, was Gender betrifft, was Countries of Origin betrifft und natürlich auch, was die Skills betrifft. Also wir sind teilweise einfach normale Businessleute, so wie wir alle. Dann gibt es Leute, die Personalerfahrung haben und natürlich 4 Leute, die Engineering-Erfahrung haben. Weil, das hatte ich noch nicht gesagt, wir uns aktuell fokussieren auf Menschen, die Computer Engineering studiert haben.
Mhm. Und wie sieht es aus für die Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, also ich glaube, dass es so eine Art Fachkräftemangel in Deutschland gibt. Gerade so in IT-Berufen hat sich ja rumgesprochen. Das heißt, insbesondere noch vor der Corona-Krise haben eigentlich alle händeringend nach IT-Lern gesucht. Ich glaube, das hat in Summe auch nicht wirklich abgenommen seitdem. Ich glaube, es ist mal so einen kleinen Dip, würde ich sagen. Mhm. Also der Bedarf ist da. Der Bedarf wird auch nicht sozusagen aus dem Inland, aus Deutschland gedeckt. Die Lücke ist jetzt schon da. Im Zweifelsfall wächst die nur noch. Und somit ist sozusagen die Diskussion mit den Firmen eigentlich sehr, sehr einfach. Also die haben Bedarf und die wissen, dass wir den erfüllen können, indem wir ihnen sozusagen Zugang geben zu Talenten, die sie vielleicht sonst so in der Form nicht hätten.
Es gibt ja sehr viele Konkurrenten auf dem Markt. Den Fachkräftemangel haben sehr viele Organisationen bemerkt. Ich hatte damals gerade bei Opinory, aber auch in den Organisationen davor immer sehr, sehr viele Anfragen von Unternehmen, die das angeboten haben. Ich fand aber, ihr wart anders. Und die Frage ist, was ist anders, wenn man mit euch zusammenarbeitet?
Genau. Also wir sind, denke ich, alles andere als ein Headhunter und sehen uns viel mehr als eigentlich als eine Schule oder als eine Ausbildungseinrichtung. Weil was tun wir denn? Also wir haben ein digitales Coaching-Programm. Was bedeutet, wir kriegen über Empfehlungen aus der Community derer, mit denen wir ohnehin schon zusammenarbeiten, oder auch über Facebook kriegen wir Empfehlungen. Die Leute bewerben sich bei uns. Relativ einfach, nicht? Also über Typeform geführter Funnel, in dem die Leute sagen, wer sie sind und ob sie gerne nach Europa wollen und ob es als Student ist oder für Festanstellung. Und dann arbeiten wir mit ihnen, was bedeutet, wir helfen ihnen, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu entdecken und natürlich dann mögliche Gaps auch zu schließen. Und wir tun das über, sagen wir mal, Content, den wir kreiert haben, sei es entweder sehr passgenaue Artikel für die Zielgruppe zu Bewerbungstraining, dazu, wie sieht ein guter Lebenslauf aus, wie sieht ein gutes LinkedIn-Profil aus, was kann man auf GitHub und etc. so machen. Geht allerdings weiter, also was sind so die relevanten Tech-Stacks, die die Leute hier typischerweise auch haben oder mitbringen sollten. Und geht dann hin bis in ein persönliches Coaching, also bis hin zu Interview-Training. Ja, und wir fassen das ehrlich gesagt immer so zusammen, dass wir natürlich den Leuten Wissen mitgeben, was sie vielleicht so in der Form nicht hätten, was dann eigentlich ultimativ einzahlt so auf soziales Kapital, nicht so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, womit wir alle aufgewachsen sind hier in dem kulturellen Kontext, den wir kennen. Aber natürlich völlig selbstständig, wissen wir alle, wenn du nicht aus diesem typisch deutschen Kontext kommst, dann hast du es eben häufig schwieriger. Den erklären wir diesen Menschen, bringen die sozusagen auch unserer Kultur näher. Das ist der Wissensteil. Und dann gibt es eigentlich noch den vielleicht den magischen Teil, das ist der Inspirationsteil. Ja? Also wir bringen die Menschen übers Internet zusammen mit unseren Ehrenamtlichen, die einfach auch ganz viel Freude daran haben an diesem Coaching. Und der menschliche Kontakt ist eigentlich noch viel, viel mehr wert als das, was dann gesagt wird. Ja, aber einfach das Gefühl, da gibt's ein kleines, junges Team in Deutschland und weltweit sitzend, die nehmen sich meiner Thematik an, die verstehen, dass die Welt eigentlich immer noch ziemlich unfair ist und die helfen uns sozusagen bestehende Ungerechtigkeiten abzubauen. Das ist unglaublich motiviert. Und so in dem Zusammenspiel erbringen wir unsere Leistung.
Das hört sich gut an. So in erster Näherung könnte das eine Art Karriereberatung sein. Das heißt, ihr, so was du auch eingangs geschildert hast, ihr helft den Leuten, dass die ihren Bewerbungsprozess so gestalten, dass sie damit ihre Chance erhöhen, auch genommen zu werden. Also wie kommt ihr an die Leute ran? Und macht ihr das weltweit? Also macht ihr das beispielsweise für Leute aus Nordafrika, für ganz Europa und auch für Nordamerika beispielsweise? Macht ihr das auch umgekehrt? Also wenn jetzt Leute sich beispielsweise in Nordafrika engagieren wollen und dort arbeiten wollen, dass es auch umgekehrt funktioniert und solche
also
Dinge?
Also in der Tat, wir fokussieren uns eigentlich auf ein paar verschiedene Länder. Das ist in erster Linie Ägypten. In zweiter Linie dann Pakistan und seit neuestem insbesondere auch Syrien. Lass mich gerne mal bei Ägypten anfangen und dann noch was zu Syrien sagen. Also Ägypten, muss man sagen, hat sich auch etwas zufällig ergeben. Wir hatten da persönliche Kontakte und haben dadurch dann schlichtweg gemerkt, dass das ein Land ist mit unglaublich vielen auch hoch- und gut qualifizierten Menschen, die ohnehin Europa kulturell durchaus zugewandt sind. Häufig gibt es da auch schon persönliche Beziehungen. Und in anderen Worten, das war sozusagen relativ leicht, Menschen zu finden, die bereit waren, nach Europa zu gehen und hier zu leben und zu arbeiten. Das war Punkt 1. Vielleicht als Nebenbemerkung, wir wollten immer mit dem außereuropäischen Ausland zusammenarbeiten und vielleicht auch mit Ländern, die jetzt, sagen wir mal, noch nicht so eingeführt sind. Also um es mal einfach zu sagen, Entwickler aus Russland oder der Ukraine nach Deutschland zu holen, ist tatsächlich ein sehr eingeführtes Modell. Das bieten auch viele an. Jetzt zu sagen, ganz bewusst, uns geht es schlichtweg gar nicht so sehr um die Fachkräftevermittlung, sondern wir wollen zeigen, dass menschliches Zusammenleben und Arbeiten über kulturelle Grenzen hinweg funktionieren kann, vielleicht auch gerade mit Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Das macht so in dieser Zuspitzung eben keiner. Deswegen wir eben Ägypten, Pakistan, teilweise auch Afghanistan, zugegebenermaßen schwieriger, und jetzt eben Syrien. Und vielleicht zu Syrien auch dann beantworten, wie kommen wir an die Leute ran? Also erstmal ist es natürlich so, die Leute sind schon sehr nah an uns dran. Ja, die sind auf denselben Plattformen im Internet unterwegs wie wir. Übrigens in den Ländern auch klassischerweise immer noch viel Facebook. Muss man jetzt gar nicht so weit gehen, irgendwie Richtung TikTok oder so. Das heißt, die sind schon sehr, sehr nahe. Man muss eben nur mit denen ins Gespräch kommen. Und das gelingt im besten Fall immer auch über Leute, die die Brücke schlagen können. Also bei uns im Team haben wir Leute aus Ägypten, Ashraf, Youssef, Ibrahim zum Beispiel, die teilweise selber dann in den Gruppen aktiv sind, sozusagen als Vermittler, wenn man so will, fungieren und damit auch signalisieren, Leute, das ist hier eine gute Sache, der könnt ihr vertrauen. Weil in der Tat in den Ländern, sagen wir mal, Vertrauen manchmal auch ein rares Gut ist, das muss man sich verdienen. Das Tolle ist, wir haben uns das jetzt wohl auch verdient über die letzten 2 Jahre, einfach über einen konsistenten, guten Service. Wird uns zurückgespielt, aber das bedarf einiger Aufbauarbeit. Ja, und dann noch ganz spezifisch zu Syrien, weil das mich jetzt auch gerade neu begeistert. Da haben wir jemanden kennengelernt, auch über unser Netzwerk. Sie ist eine Computer-Ingenieurin oder Backend-Engineer, jetzt Richtung Product-Management gehend. Hat vorher bei Wayfair gearbeitet, hat jetzt gerade den Job gewechselt. Sie heißt Amanay und sie ist vor 2 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Und das hat mich völlig vom Hocker gerissen, weil ehrlich gesagt solche Geschichten, dass jemand über ein Arbeitsvisum, ja, aus dem Land Syrien nach Deutschland erfolgreich kommen, dass das alles klappt, auch mit Visa, dann natürlich über den Libanon organisiert, aber dass es dort Brücken gibt, die man nutzen kann, fand ich ganz, ganz spannend. Und sie hilft uns jetzt gerade eben, Studenten in Syrien zu finden. Und schwuppdiwupps, innerhalb von 3 Tagen haben wir irgendwie 140 Bewerber nur aus Syrien bekommen.
Also krass. Das ist natürlich was, wovon jedes Unternehmen, das versucht, eine Backend-Entwicklerin einzustellen, träumen kann. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. Sowieso natürlich immer schwierig, auch Frauen in ein Team zu bekommen diesen Diversity-Aspekt abzudecken. Ihr deckt natürlich noch einen anderen interessanten Diversity-Aspekt ab, die Herkunft, aber dazu gleich. Ich wollte erst noch fragen, weil ich habe auch viele Menschen aus jetzt dem Fokus, den ihr habt, die MENA-Staaten, Middle East und North Africa geheiert, aber eben auch weltweit. Und das ist natürlich bei außerhalb der EU liegenden oder Nicht-EU-Ländern deshalb schwierig, weil man immer so ein bisschen, aber nicht mehr so viel bürokratischen Overhead als Organisation hat. Und das geht inzwischen alles ganz gut. Es gibt einen Business Immigration Service, mit dem Organisationen zusammenarbeiten können. Und ich kann mir aber vorstellen, dass sich dann doch das ein oder andere Unternehmen davon abschrecken lässt, diesen Weg dann zu gehen. Also ich weiß noch, ich habe da ab und zu mal auch einer deutschen Botschaft im Ausland geschrieben, dass ich dann eine Terminvergabe beschleunigt oder versucht dabei zu helfen, irgendwelche Zeugnisse übersetzen zu lassen und so weiter. Das sind ja ein paar Dinge, das kann oder möchte vielleicht nicht jedes Unternehmen leisten oder hat Hemmschwellen. Macht ihr da auch was für die Unternehmen?
Ja, gute Frage. Wir tun das auch in Zusammenarbeit mit Visumsagenturen. Warum eigentlich in Zusammenarbeit? Schlichtweg, weil wir ja auch wissen, wir sind ein kleines bis mittelgroßes Team, aber eben auch aus Ehrenamtlichen. Das heißt, wir glauben super stark daran, vielleicht ist das auch generell interessant für euch in dieser Sphäre, uns zu fokussieren. Deswegen auch ganz bewusst eigentlich nur sehr, sehr wenige Länder, mit denen wir zusammenarbeiten und grundsätzlich auch erstmal nur Firmen in Deutschland. Wir sagen natürlich nicht nein, wenn dann Booking.com aus Amsterdam kommt, aber grundsätzlich erstmal Fokus. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt hier nicht intern, sagen wir mal, eine mittelgute bis gute Visumsagentur nachbauen wollen. Bedeutet aber, dass wir sozusagen alle relevanten Knackpunkte selber auch kennen, einmal verstanden haben und da Unternehmen auch Hilfestellung geben können. Und dann, wenn es ehrlich gesagt sehr kompliziert wird, dann auch für uns zu viel Aufwand, dann kontrahieren wir teilweise intern manchmal eine Visumsagentur, die das dann für uns und die Firmen regelt.
Und habt ihr Erfahrungen gemacht, an welchen Stellen die Organisationen vielleicht, gibt es da trotzdem irgendwelche Hürden oder sind die sehr bereit? Also du hast das am Anfang sehr optimistisch formuliert, dass das gut ankommt, das Konzept. Es ist auch, das will ich mal kurz einschieben für alle interessierten Personalerinnen und Personaler, die das überlegen, das ist auch nicht dasselbe Preismodell wie bei einem klassischen Headhunter. Also auch da ein Vorteil. Aber welche Hürden gibt es oder gibt es überhaupt Hürden, auf die ihr stoßt als Organisation bei den Unternehmen?
Ehrlich gesagt, das ist sehr zweigeteilt. Also es gibt einmal Organisationen, die selbst schon Erfahrungen gemacht haben, so wie du es auch andeutest mit Opinory oder natürlich eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten wie About You oder auch eine Get Your Guide. Die sind ja hochprofessionell und haben eigentlich alle relevanten Skills, die du brauchst, um aus dem Ausland zu heiren, im Prinzip intern. Das heißt, da sind wir nur ein weiterer spannender Partner unter Recruiting-Gesichtspunkten und teilweise auch unter CSA-Gesichtspunkten. Also das finde ich einfach generell sehr nah auch an der eigenen Mission mit einer Firma wie uns oder mit einem Verein wie uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, die brauchen eigentlich super wenig an weiteren Services und da gab es auch nie Probleme dann im Prozess. Und dann gibt es wiederum andere, da muss man quasi sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Erst mal Fragen beantworten, wie lange dauert es eigentlich, bis denn jemand auch aus Ägypten hier sein kann. Dann werden da manche Vorbehalte geäußert, dass das ja 3 Monate dauern würde. Dann muss man natürlich sagen, Leute, jemand Gutes, der aktuell in einem Job ist und in Berlin arbeitet, der wird auch nicht vor in 3 Monaten bei euch sein. Ja? Mhm. Also da kann man, glaube ich, auch durch Erfolgsgeschichten, die wir natürlich auch schon erzeugt haben und sagen wir mal ein bisschen Hilfestellung den Menschen Ängste nehmen und dann stößt es auch auf viel Zustimmung. Ja. Und dann vielleicht, um noch sehr spezifisch darauf einzugehen, ich meine, ihr als Personaler habt immer wieder ja auch das Problem, entweder nicht genug Bewerbung zu haben oder eben sehr, sehr viele und daraus dann sozusagen eine gewisse Vorfilterung zu erstellen. Und das tun wir natürlich implizit, weil wir unser Coaching-Programm haben. Und am Ende dieses Coaching-Programms kriegen die Leute einen Letter of Recommendation, aber eben auch nur die, von denen wir der Meinung sind, dass sie jetzt schon alle Skills mitbringen, um erfolgreich sich auch in Deutschland auf Jobs zu bewerben. Das heißt, das ist sozusagen ein Signal, was wir als Imagine Foundation bieten, sowohl für die Studenten, sozusagen Sign of Approval, hey, du hast eigentlich alles, versuchst, wir haben dir alles mitgegeben, wenn du jetzt Gas gibst, dann schaffst du es. Und gleichzeitig natürlich an die Firmen, das ist so ein One-Pager, eben Letter of Recommendation, der quasi sagt, wir kennen Person XY, sie gehört zu den X% Besten unseres Jahrgangs, wenn das sozusagen den Resultaten entspricht. Und bei Fragen meldet euch gerne bei uns. Und das wird auch in Anspruch genommen. Also wir kriegen immer wieder Fragen von Firmen, hey, hier hat sich jemand bei uns beworben und wer seid ihr denn? Finde ich total spannend. Und darüber haben sich auch schon eigentlich jedes Mal dann Partnerschaften mit Firmen ergeben.
Ah, schön. Mhm. Toll.
Ja. Um mal ein Gefühl zu bekommen von den Größenordnungen her, wie viele Leute habt ihr denn schon vermittelt?
Ja, wir haben mehr als 3.000 Leute in unser Programm aufgenommen. Das hast natürlich immer so eine gewisse Lead-Time, weil die Leute noch im Programm drin sind. Abgeschlossen haben über 500 und über 50 plus ihre Familien haben wir schon nach Europa begleiten können. Das sind 50 Menschen und deren Familien, deren Leben sich komplett verändert hat. Und wir sind unglaublich happy und stolz über jede und jeden einzelnen von denen. Ja.
Was war denn das beeindruckendste und berührendste Erlebnis, was du in diesem Zusammenhang erlebt hast?
Ja, da fällt mir zum Beispiel Ibrahim ein, der mit seiner Familie, also seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Europa gekommen ist. Der arbeitet jetzt in Berlin bei Templify. Das ist, ich sehe dich schon, Vicky, du nix. Also das ist ein Unternehmen, was quasi, ich sag's mal sehr vereinfacht, Unternehmenssoftware anbietet rund um PowerPoint. Deswegen auch der Name Templify. Und Ibrahim kommt aus Ägypten, hat aber vorher in Bahrain gelebt, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und er ist letztes Jahr angekommen an Heiligabend in Berlin. Ich habe ihn und seine
leer. Familie... Alles leer.
Ja, genau, alles leer. Habe ich ihn auch darauf vorbereitet und habe ihn dann auch relativ bald getroffen, und zwar an Silvester noch, weil mir das auch Spaß macht. Also deswegen mache ich das. Also diese Geschichten, diese persönliche Begegnung zu sehen, den Impact, den wir haben. Ja. Da waren die eben erst 7 Tage hier, hatten schon alles organisiert, bis hin zu Schule und Kontoeröffnung und Krankenversicherung. Also das haut mich immer wieder von den Socken, dass man die Menschen eigentlich sehr wenig an die Hand nehmen muss. Den einen oder die andere schon, aber die sind, pfiffiger als ich manchmal, wenn ich dasselbe machen müsste. Ja? Also wirklich, in der Woche haben die sich schon komplett aufgestellt. Und Kinder, wunderbar, 9 und 10 Jahre, gehen jetzt hier in Deutschland in die Schule. Und darum berührt es mich so, weil die unglaublich positiv sind, zukunftsgewandt und auch wahnsinnig dankbar, geradezu rührend dankbar, natürlich uns gegenüber. Das zeigt sich dann darin, dass Ibrahim bei uns dann als Tech-Coach auch wiederum volontiert. Mega cool. Aber die sind auch Deutschland sehr dankbar. Also die sind auf einer relativ normalen Grundschule da beide, die Kinder. Finden es mega. Da gab es gar kein Wehklagen über Corona und dass die Lehrer da irgendwie die Sachen nicht gut gemacht hätten. Vielleicht hatten die auch eine gute Lehrerin, who knows. Ja, aber die sind von den Socken, was Deutschland den Kindern insbesondere an Ausbildungschancen bietet. Also ganz, ganz toll.
Ich finde das auch immer wieder erstaunlich. Sorry, Walter, ich will das nur kurz einschieben, weil ich das so gut kenne. Wenn jemand dann ankommt hier und du hast diesen Konflikt, du musst irgendwie für die Krankenversicherung, brauchst du schon Wohnort und um dich dann anzumelden, also das ist alles irgendwie bürokratischer Overhead. Es dauert, bis du die Steuernummer kriegst. Du musst erstmal, keine Ahnung, sehr viel tun einfach. Und ich fand das auch immer wieder krass, mit wie viel Elan die Leute sich so in die German Bureaucracy geschmissen haben und dann eben, klar, vielleicht mal irgendwie Support brauchten bei einem Telefonat oder so, aber auch die Krankenkassen richten sich darauf ein und alles passt sich irgendwie schon langsam daran an, hatte ich den Eindruck. Und
richtig.
Ja, es hat mich auch immer total berührt. Aber Walter, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ja, kein Problem. Ich wollte noch auf ein Thema eingehen. Jetzt ist das, was du erzählst, Johann, ist wirklich klasse. Die Leute kommen freiwillig hierher. Sie sind nicht auf der Flucht, sondern sie wollen was Neues aufbauen. Also sind wirklich nach vorne gewandt und weniger nach hinten gewandt. Das ist das, was so rüberkommt. Und das schafft natürlich eine ganz andere Verbindung dann auch vielleicht an unsere Kultur, an den Willen und auch an vielleicht die Lust, ja, sich in ein neues Land zu begeben und dort auch Teil davon zu werden. Nichtsdestotrotz ist das ja durchaus politisch auch ein heikles Thema. Mhm. Und jetzt, wie geht ihr denn mit der Kritik um, beispielsweise, dass ihr, wenn ihr Programmierer aus Ägypten holt, dass das, ich sag mal, die polnischen Handwerker der IT-Branche sind. Mhm. Also das ist ja durchaus ein Thema, mit dem ihr wahrscheinlich immer wieder zu tun habt. Wie ist eure Reaktion darauf?
Ja, in der Tat. Also wenn man so will, kann man mit dem, was wir tun, aus so ziemlich jedem Lager politischer Couleur in Deutschland angefeindet werden. Fangen durchaus dann mal mit links an, ja, weil rechts ist ja vielleicht fast schon sozusagen sehr klar, was da kommen kann. Aber auch von links kann sozusagen kommen, dieses Braindrain-Argument. Also sind die Leute nicht in ihrem Heimatland besser aufgehoben? Lockt ihr die Menschen nicht weg, womöglich Brechungen? Und ist das nicht ultimativ schlecht für die sogenannten Heimatländer? Das ist so ein klassisches Braindrain-Argument, was man immer wieder hört, weil wir das teilweise auch noch irgendwie in der 13. Klasse in der Schule mitgegeben bekommen haben. Seitdem hat sich allerdings auch einiges geändert und die Forschungslage in der VWL ist da sehr, sehr eindeutig. Also von Migration profitieren alle, die Länder wie Deutschland ohnehin, die Menschen selbst am allermeisten und eben auch die Herkunftsländer. Und es hat eigentlich zwei Gründe, die sind so ein bisschen counterintuitive, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, versteht man es auch. Erstmal, dass die Leute sogenannte Remittances zurückschicken, also Ersparnisse in die Länder zurückschicken, die sehr häufig dann eben, sagen wir mal, wie Entwicklungshilfe eben nicht versickern, sondern sehr häufig dafür genutzt werden, dass andere Geschwister, durchaus auch Frauen, mehr Bildung bekommen können. Das ist das eine. Das andere ist das Thema, es schließt sich einem auch, wenn man mal drüber nachdenkt, der positiven Ausstrahlungseffekte. Also, wenn eine Frau aus Ägypten nach Berlin kommt, hier lebt und arbeitet und hier auch glücklich ist, hat das einen unglaublich starken positiven Effekt auf die Bildungskarrieren von vielen anderen Frauen in diesen Herkunftsländern. Was dazu führt, dass die Leute sozusagen im Schnitt mehr Bildung sozusagen genießen und das dann eben auch Ägypten zugute kommt. Ja, und das Dritte ist dann auch nochmal ein Effekt, den man dann eben langfristig sehen muss. Also unsere Fellows sagen uns erstmal, ich habe dieses Argument auch mal mit denen getestet, die verstehen das gar nicht. Ja, und die sagen, Johann, die besten, spannendsten Jobs, gerade auch in der IT-Branche hier in Ägypten, die wurden doch geschaffen von den Leuten, die vor 20 Jahren in die USA gegangen sind und jetzt wieder zurückgekommen sind mit ihrem Zugang zu Wissen, mit ihren Netzwerken und auch mit dem bisschen Geld, was sie sich da erarbeitet haben. Also das ist einfach immer eine sehr kurzfristige Sichtweise, dieses Braindrain-Argument. Mhm. Und da, manchmal bin ich dann auch echt ein bisschen traurig, weil wenn dieses Argument kommt, dann merkt man manchmal, wie dann doch auch mit zweierlei Maß gemessen wird, so zwischenmenschlich. Also ich persönlich habe auch mal im Ausland studieren dürfen. Ich habe auch mal im Ausland gearbeitet, in den USA für 2 Jahre. War eine wahnsinnig tolle, prägende Erfahrung für mich, die ich niemals missen möchte. Und ich persönlich wurde von niemandem gefragt, sag mal, Johann, was machst du eigentlich hier, das deutsche Bruttoinlandsprodukt? Das musst du doch ändern, ja? Also jemand wie du, der muss doch geradezu sich irgendwie, muss doch aufgehen in der Aufgabe, deinem Land zu dienen. Ja, also so wird da manchmal gegenüber diesen Menschen argumentiert, was wir natürlich unter uns nie machen würden. Und das finde ich ehrlich gesagt auch persönlich sehr, sehr unfair.
Deswegen, das stimmt, das ist ein gutes Stichwort, das du auch lieferst. Ihr habt das ganz schön zusammengefasst auf eurer Webseite. Da steht Talent is universal, opportunity is not. Ja. Und oder auch die Chancen, die man hat, die hängen davon ab, wo auf der Welt man geboren wird. Jetzt wollte ich fragen, wie es dazu kam, dass das Bewusstsein in dir gewachsen ist. War es, weil dir auffiel, dass dir niemand im Ausland diese Frage gestellt hat, oder wie kam das bei dir?
Ja, also erstmal durch ein paar persönliche Begegnungen. Ich glaube, wie viele von uns bin ich auch neugierig und bin auch im Ausland ein bisschen gereist. Ich war viel in Indien unterwegs, ganz mehrfach, 3 Jahre lang jedes Jahr da im Sommer gewesen, in angrenzenden Ländern wie Nepal, Bangladesch und Sri Lanka, aber auch im Nahen Osten. Und auch persönliche Freundschaften da geknüpft. Und da kommst du natürlich den Menschen dort auch nahe und stellst fest, Mensch, da gibt's unglaublich tolle Menschen und gleichzeitig stellst du dann in den Gesprächen natürlich fest, dass sie dich manchmal, ich sag's auch mal bewusst so ein bisschen leicht bewundert anschauen, auch mit ein bisschen Sehnsucht, so, Mensch, der Junge, der ist eben in Deutschland geboren und natürlich, der kommt hier vorbei und aus dem Libanon fährt er nach Israel, aber selber können die das eben aus verschiedenen Gründen nicht und sozusagen, dass es da unglaublich viele tolle Menschen gibt, die nicht dieselben Chancen haben wie wir, das wurde mir da eben bewusst. Ich glaube, wir alle haben auch dieses Gefühl. Ja, und dann kam noch was Zweites hinzu, also was ich gerade beschrieben habe, das war noch so 2006, 7, 8, 9, hat also sehr lange gebraucht, bis es dann auch bei mir wirklich der Funke übergesprungen ist. Und der ist dann eigentlich schon auch durch die Flüchtlingskrise entstanden, nicht? Also da hat ein guter Freund von mir, der Malte Bedürftig, Go Volunteer gegründet. Das ist eine Plattform, die ehrenamtliches Engagement erleichtert. Da habe ich eben auch aus Freude mitgeholfen und da eben auch gesehen, Walter, du hattest es eben auch so gesagt, das ganze Integrationsthema ist ein Krisenthema gewesen und ein sehr reaktives. Also Mindset ist, jetzt sind die Leute schon da, jetzt heißen wir sie auch gerne willkommen und jetzt müssen wir mit diesen Menschen arbeiten, mit dieser sehr, sehr heterogenen Zielgruppe, dass sie sich im besten Fall eben in Deutschland integrieren. Ja. Und das ist natürlich immer reaktiv und gleichzeitig wusste ich, Mensch, wir wissen alle, da kommen Millionen von Menschen in den nächsten 10, 20 Jahren nach Deutschland, in Europa, ob wir es wollen oder nicht. Also können wir es irgendwie schaffen, Brücken zu bauen für die Menschen, denen auch Signale zu senden, hey, die Tür ist nicht zu, ihr habt Chancen, es gibt Hoffnung, aber natürlich, let's face it, nicht jeder kann kommen und wir geben euch ein klares Signal, was euch noch fehlt, dann könnt ihr daran arbeiten, aber wenn ihr das tut, dann habt ihr auch eine Chance und könnt hier bei uns leben und beitragen.
Sehr cool. Ja, also das ist entstanden über deine Reisen, über das, was du in den Ländern auch an Freundschaften und an Erfahrungen gemacht hast. Jetzt arbeitest du ja bei einer großen internationalen Beratungsfirma und das Image, was diese Firmen haben, ist, dass man da ziemlich viel arbeitet, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, vielleicht nicht ganz, aber so in diese Richtung. Und wie kommt es, dass du neben dieser Arbeit dir diese Zeit leisten kannst? Hast du einen Teilzeitjob oder irgendwie sowas? Oder wie machst du das? Das ist ja durchaus herausfordernd. Also ich kenne Chefs, die sagen, wo solche Dinge passieren, da ist noch Luft. da geht noch was. Ja. Und wie reagiert dein Chef darauf?
Ja, also in der Tat, gerade der Aufbau war unglaublich arbeitsintensiv und da hatte ich die Chance, einen sogenannten Leave zu nehmen, so nennt sich das. Mhm. Man könnte es auch profaner als Elternzeit beschreiben. Die konnte ich im Jahr 2018 nutzen, bin da 10 Monate rausgegangen. Ich meine, so als, muss man fast schon sagen, damals im Jahr 2018 als Mann 10 Monate Elternzeit zu nehmen, war, sagen wir, auch schon ein Stretch, aber das hat die Firma auch unterstützt.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr überdurchschnittlich. Da warst du wahrscheinlich nicht in einem großen Pulk von Gleichgesinnten.
Genau. Ja, und dadurch hatte ich dann aber eben die Freiheit, das zu gründen und bin im Rückblick sehr, sehr dankbar, dass ich dann sehr schnell auch meine Mitgründerin getroffen habe, Fernanda aus Brasilien. Ihr Mann ist auch ITler hier in Berlin. Und sie war sozusagen, hat sich gemeldet auf eine Ausschreibung als Praktikantin. Und daraus wurde dann sehr schnell mehr. Sie hat dann unglaublich schnell ihr brasilianisches Netzwerk angezapft. Und daraus wurden dann die ersten 5 bis 7 Ehrenamtlichen. Und ja, und so kam dann der Stein ziemlich schnell ins Rollen. Und da gibt's auch so einen schönen Spruch. Wir heißen ja Imagine, das ist durchaus auch ein bisschen inspiriert durch John Lennon und den Glauben daran, dass auch Einzelne sozusagen die Welt ein Stück weit zum Besseren verändern können. Spruch von John Lennon, a dream that you dream alone is just a dream, but a dream you dream together is reality. Und so hat sich das dann wirklich sehr schnell ergeben, natürlich auch über ein paar Monate intensiven Arbeitens. Heißt also konkret, ich bin im März rausgegangen, im Juni sind wir live gegangen, hatten dann innerhalb von einem Tag eben über 90 Bewerber und plötzlich das Problem, ja Mensch, wir haben den Menschen was versprochen, jetzt müssen wir auch liefern. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, damals war das auch eher nur ein Traum. Also wenn man an den Start geht, dann verkauft man den Traum davon, dass man den Menschen helfen kann, nach Europa zu kommen. Aber wir hatten es noch nicht gemacht. Ja, also ich erinnere mich auch noch sehr plastisch an das erste Mal. Ja, wow, wir haben ein Menschenleben irgendwie etwas ein bisschen, sagen wir da noch eine kleine Hilfestellung gegeben. Es war unglaublich. Und dann 2 und dann 4 und jetzt sind es eben über 50, dann wird das irgendwann so ein bisschen eine abstrakte Zahl. Aber das ist sehr transformativ. Na gut, also das war eben das Jahr 2018, 10 Monate intensive Arbeit. Ihr merkt es ja auch, also mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Und seitdem mache ich das eben neben dem Job am Wochenende und manchmal spät abends und zwischendurch manchmal ein bisschen so über WhatsApp.
Oder so wie jetzt genau. Im Gespräch. Es ist später Nachmittag für alle, die da draußen zuhören. Ich fand das ganz spannend, wie ihr dazu gekommen seid. Würde ganz gerne auch noch weiter in deine Biografie eintauchen, denn du hast ganz spannende Institutionen besucht und wie kam das alles zustande, die Abzweigung, die du gemacht hast? Und ist die logische Konsequenz aus alledem auch Imagine? Oder gibt es da
absolut
noch einen übergeordneten Plan?
Ja, also da gibt es vielleicht 2 Sachen, die erwähnenswert sind, aber ich fange nochmal am Ende an. Ich habe mich da tatsächlich mit der Frage beschäftigt, welchen Effekt Einwanderung hat aufs Wirtschaftswachstum. Und zwar nicht nur die Einwanderung oder Zuwanderung per se, weil das ist unter Ökonomen, wie gesagt, unstrittig, dass Einwanderung grundsätzlich ökonomisch gesehen gut ist, sondern die Diversität auch von Zuwanderung. Und das erwähne ich deswegen super gerne, weil ich da auch sehr glücklich bin, damals einen Beitrag auch zur Forschung geleistet zu haben. Und zwar ganz konkret, wir reden ja alle heutzutage über Diversity und welche Effekte das dann auch hat auf Firmen und auf Länder. Und wir waren damals die Ersten, die eben zeigen konnten, dass die Diversity von Zuwanderung eben auch einen positiven kausalen Effekt aufs Wirtschaftswachstum hat. Also sozusagen sehr, sehr grundlegender Beitrag. Und das zeigt eigentlich auch schon, also ich kann mich total für Ideen begeistern und insbesondere eben für große Ideen. Und jetzt kann man natürlich sagen, Imagine ist eigentlich, oder hoffe ich, eigentlich eine ganz große Idee, weil sie sozusagen globale Ungleichheiten adressiert und auf sehr persönlicher Ebene dann auch abbaut. Und dann natürlich in einer gewissen Weise auch eine sehr handfeste Idee, weil es, Walter, du hast es gesagt, eigentlich eine Karriereberatung ist. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so ein schönes Wort, man kann es auch ein bisschen blumiger verpacken. Ich würde sagen, es gibt eigentlich nichts Cooleres auf der Welt, als Menschen dazu zu verhelfen, irgendwie was Größeres in sich zu sehen und ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. Ich meine, es ist doch wunderbar. Das tun auch Lehrer, das tun auch Universitätsprofessoren, tun auch gute Führungskräfte. Und wir tun das eben ganz explizit mit den Menschen. Genau, also große Ideen, dafür kann ich mich begeistern, oder zumindest grundlegende Ideen, die dann teilweise eben auch sehr einfach sind. Und na gut, ich habe es auch erlebt, dass Vorbilder wichtig sind. Also ganz pragmatisch, ja, ich war in Harvard, ich durfte da studieren. Ich hätte es mir nicht zugetraut, mich dort zu bewerben, wenn ich nicht gewusst hätte, ja, da gibt es Menschen, die an derselben Uni wie ich studiert haben, die irgendwie die ich kenne, die ich für deutlich schlauer halte als mich, aber von denen ich weiß, dass wenn ich meinen Lebenslauf aufschreibe, dass der grob vergleichbar ist mit denen. So, und ich wusste, die haben es geschafft. Also habe ich mir gedacht, okay, also wenn die es schaffen können, dann habe ich wenigstens eine grobe Chance. Das war sozusagen mein Vorbild und deswegen habe ich mich beworben. Und dann ist eben auch das Geheimnis, auch in Harvard gehen die Leute nicht über Wasser, sondern kochen mit ziemlich viel Wasser. Und deswegen wurde ich da eben genommen.
Ja. Und, ja, das klingt sehr pragmatisch und auch unterschlüssig, finde ich.
Und ein bisschen bescheiden aber, auch.
Ja, und auf jeden Fall sehr bescheiden für einen Harvard-Absolventen. Aber ist es nicht manchmal so, also hast du das nicht möglicherweise auch in Harvard erlebt? Du hast ja auch an der Sorbonne studiert und warst in London und so und bist ja weltweit unterwegs gewesen. Und jetzt als Berater sowieso bist du mit großen Unternehmen zusammen. Du bist sozusagen häufig mit deinesgleichen verbunden. Also die meisten ticken sehr ähnlich. Hast du nicht manchmal das Gefühl gehabt, dass du da in so einer Art Blase bist, in der ihr euch bewegt, also wo man sich nur noch gegenseitig selbst bestätigt, ja, in der Sicht auf die Welt. War das auch ein Punkt, der dich umgetrieben hat?
Ja, also eine Sache, die ich beobachtet habe, ist, weil ich habe da 2 Jahre studieren dürfen in Cambridge in Boston habe danach ja direkt dann meinen PhD gemacht oder begonnen. Und das hat sich ehrlich gesagt auch ergeben aus der Freude an der Auseinandersetzung mit diesem Thema Einwanderung. Das ist schon das absolut tollste an diesen Unis, du kommst ja in Kontakt mit spannenden Menschen. Und da hat mir einer, ein Professor, diese Idee vorgestellt, der hat gesagt, er arbeitet da mit einer kleinen Organisation zusammen, die sitzen in Spanien und die helfen Mexikanern, nach Spanien zu kommen, um dort zu arbeiten. Also die erleichtern Einwanderung. Und die Instinktreaktion damals von mir und auch von vielen in der Klasse war, also der Typ ist völlig nuts sozusagen. Also Einwanderung erleichtern, das war irgendwie geradezu fast schon anrüchig. Das war noch so 2011, 2012. Und dann ein paar Stunden später ist bei mir eben der Groschen gefallen auch, weil es da eben wirklich überzeugende Argumente dafür gibt, dass es eigentlich eine ganz wunderbare Sache ist, das zu tun. Und von daher ist da so der erste Funken bei mir übergesprungen. Allerdings weiter, um auf deine Frage zu antworten, klar, das sind absolute Blasen und manchmal ist es natürlich auch so, du siehst da in Harvard, da sind auch manche, die sich einfach nur gefallen darin, natürlich auch in dieser Brand und in diesem intellektuellen Lifestyle. Und ja, mir ist auch aufgefallen, dass es unglaublich viele Leute oder Forscher gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder auch schlaue Paper schreiben dazu, dass Einwanderung grundsätzlich gut ist. Und dann aber eben sehr, sehr wenige Leute, die eigentlich das machen, was ich jetzt tue, sozusagen zu sagen, okay, die Idee ist da, spannend, lass die mal auf die Straße bringen. Und da hatte ich dann so das Gefühl, meinetwegen als Unternehmensberater, so ein bisschen was kannst du auch, packen wir es einfach mal an. Und das hat mich dann motiviert, diese Blase auch zu verlassen.
Ich habe noch mal eine Frage, weil ich jetzt gerade das Buch Factfulness gelesen habe von Hans Rosling et al. Und war danach total positiv erstmal und dachte, oh schön, die Welt verbessert sich immer weiter. Armut wird immer weiter bekämpft. Jetzt habe ich heute in so einem Zeit-Podcast gehört, okay, es gibt aber doch wieder mehr armutsgefährdete Menschen. Das erste Mal seit vielen Jahren geht die Kurve wieder in die andere Richtung. Und das liegt natürlich an den vielen Krisen, die gerade parallel stattfinden. Und jetzt die wahrscheinlich medial präsenteste Corona, geht die an euch ja auch nicht spurlos vorbei. Was tut sich denn bei euch deswegen oder vielleicht auch nicht?
Ja, dadurch hat sich zumindest so eine Art Verlangsamung ergeben. Also konkret Anfang März sind auch noch Fellows von uns, wir nennen unsere Studenten, die ready sind, sozusagen Fellows, sind noch rübergekommen und sozusagen alle, die noch ein ausstehendes Joboffer hatten, die haben es zum Glück geschafft. Einer von damals, glaube ich, 47, hat leider auch seinen Job verloren, quasi auch in der ersten Woche von Corona. Da haben manche sehr, sehr stark einfach zurückgeschnitten, wissen wir auch alle, gibt es leider auch Beispiele, natürlich in der Berliner Startup-Szene, die bekannt sind. Und um ihn haben wir uns auch sehr gekümmert und er hat jetzt zum Glück, knock on wood, auch schon wieder einen neuen Job bekommen. Also das ist natürlich für uns auch bestärkend, dass wir sehen, dass die Leute dann hier nicht sozusagen irgendwo in den Seilen hängen.
Das ist das Schöne am Software-Spezialistin sein.
Genau. Auch, gibt aber leicht war es für ihn auch nicht, nicht? Ich meine, das war eine ziemliche Hängepartie und natürlich auch emotional schon echt aufreibend. Das heißt, so hat es uns getroffen, in dem Sinne erstmal sozusagen das Hiring unserer Fellows stark verlangsamt. Das hielt auch an, so bis Ende Mai und seitdem geht es langsam wieder los. Wir sind seitdem eben von 47 Fellows auf 52 und eigentlich jetzt im Wochentakt kriegen die Leute wieder neue Jobangebote. Ja.
Ich habe noch eine Frage, Johann, jetzt auch bezogen auf deinen regulären Job. So, jetzt bist du Unternehmensberater und hilfst Unternehmen, effizienter, effektiver zu werden, ihre Prozesse zu optimieren und Kosten zu sparen und innovativer zu werden und so weiter. Und da gibt's ja manchmal wahrscheinlich auch durchaus, sagen wir mal, menschlich heikle Dinge, ja, die da auch passieren. Und wie geht's da, also wie sieht die Wechselwirkung aus zwischen dem, was du jetzt tust, also deinem sozialen Engagement und diesem knallharten Beraterjob, ja, den du dann jeden Tag ausführen musst? Kannst du da so richtig trennen und du bist in der einen Welt und in der anderen Welt oder gibt es da ein Wechselspiel? Hat das was mit dir gemacht? Siehst du ein paar Beratungsprojekte anders?
Also ich glaube, ich muss kurz erklären, was ich da bei BCG mache, weil ich da tatsächlich jetzt auch in einer Art Sonderrolle bin. Also ich habe das Privileg, mich ausschließlich mit Innovationsthemen beschäftigen zu dürfen. Und das bedeutet, dass ich zur Hälfte meiner Zeit Kundenprojekte leite und unterstütze und zur anderen Hälfte mache ich Forschung mit und für BCG. Geben dann so große Reports auch raus. Es gibt da so einen Innovationsreport, der jetzt auch vor 2 Wochen erschienen ist. Das Spannende an dem ist, dass der sehr stark auch unterstützt wird von BCG. Das heißt, da fließen viele Ressourcen rein. Und es führt auch dazu, dass der einer der am meisten gelesenen Reports von BCG ist. Aber in anderen Worten, also ich bin ohnehin in so einer speziellen Rolle und nicht ausschließlich in der Kundenarbeit. Und das gibt mir auch die Freiheit, jetzt hier an einem Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr mit euch zu sprechen. Diese Sonderrolle und ehrlich gesagt natürlich auch der Fakt, dass ich schon lange bei BCG bin und je länger man in so einer Firma ist, desto mehr Freiheiten hat man sich auch sehr hart erarbeitet. Ich glaube, ich profitiere sogar in meiner Beratungsarbeit von der Innovationsarbeit, die ich bei Imagine mache, weil ich sozusagen nicht nur über Innovation predige und die Konzepte verkaufe, sondern es eben quasi auch jeden Tag selbst lebe. Und das schafft Glaubwürdigkeit. Und darüber hinaus, mal ganz konkret, wie hat das mich verändert? Also ich glaube, wir kennen das alle aus dieser Lean-Startup-Bewegung auch, dass du eine Sache unbedingt vermeiden musst, und zwar, sagen wir mal, für die Tonne zu arbeiten oder Sachen zu machen, die plausibel wirken, aber im Endeffekt einfach gar keinen Impact haben. Und vieles so in der Konzernwelt und die Beratungswelt ist davon natürlich auch geprägt, ist immer so, ja, machen wir noch die Analyse, machen wir noch jenes, sieht einfach gut aus, hat aber effektiv keinen wirklichen Erkenntnisgewinn. Und dieses Denken versuche ich sehr stark jetzt auch bei BCG zu etablieren, sozusagen. Also was sind die 3 Sachen, die wir hier wirklich machen können, die das Outcome maximieren und wirklich auch verändern? Und nicht die 17 Sachen, die alle toll aussehen und uns gut aussehen lassen, aber don't move the needle. Das ist nur mal ein Beispiel.
Das ist ein gutes Stichwort, weil wir uns auch immer wieder fragen in diesem Podcast, was Organisationen lernen können von euch. Und jetzt hast du zum Beispiel, also wir haben sehr viel auf makroökonomischer Ebene über Diversity gesprochen, aber vielleicht auch, weil du zu Beginn beschrieben hast, ihr seid sehr divers, auch bei Imagine. Was können Organisationen von euch lernen?
Ich fange mal mit einer Sache an, die euch wahrscheinlich nicht besonders überraschen wird. Und das ist schon eine ganz, ganz starke Impact-Fokussierung. Also in anderen Worten, wir haben unseren Service auch bewusst so aufgebaut, dass alles, was wir tun, grundsätzlich auch messbar ist. Also wir wissen jeden Tag, wie viele Leute sind auf unserer Website, wie viele haben sich beworben, wie viele haben wir genommen, wie viele verlieren wir auch, weil die zu faul sind, den Tech-Test zu machen, gibt es da systematische Probleme, können wir da den Funnel optimieren und so weiter und so fort, bis hin natürlich auch zu der Frage, wie viele Menschen haben wir schon zu einem Job in Deutschland verholfen. Das heißt, das ist alles messbar und ganz bewusst so. Und wir haben zum Beispiel dann so ein KPI-Overview-Sheet. Ich glaube, in Startups oder bei Opinory würde man das irgendwie die OKR nennen. Ja. Genau, aber das ist vielleicht sogar für den sozialen Sektor schon so eine mittelgroße Revolution, das so zu machen. Und das war unter anderem auch ein Grund, warum die Schöpflin-Stiftung, ganz spannende Stiftung, die sagt, wir fördern auch mal Sachen, die noch nicht proven sind oder in bestehende Boxen passen. Die haben gesagt, Mensch, ihr seid ja irgendwie neuartig unterwegs und könnt vielleicht auch anderen im Sozialsektor Impulse geben. Finde es total spannend, gerade auch wie ihr euch so selbst steuert und auf Wirkungen hin optimiert. Das hat die dazu bewogen, uns damals auch zu fördern. Genau, das nur als ein Beispiel. Ja. Ansonsten, ich will uns jetzt auch nicht zu sehr loben, nicht? Also ich meine, es gibt auch unglaublich viele Schwierigkeiten, die man damit hat, wenn man 40 Ehrenamtliche hat. Mhm. Ja. Die bei der Stange zu halten, die zu motivieren, die sozusagen in den Gesamtprozess auch so einzubinden, dass sie Effekt haben auf die Studenten, gleichzeitig nicht, dass man einen riesen Overhead hat und sozusagen ständig irgendwie 40 Leute koordiniert. Das ist gar nicht so leicht. Und das schaffen wir, indem wir uns so eine Art kleines eigenes CRM-System gebaut haben. Das klingt jetzt more fancy than it is. Also, ein CRM-System ist, habe ich erst später gelernt. Wir haben einfach was gebaut und dann gelernt, dass es sowas grundsätzlich gibt und man sowas CRM nennt. Also das ist einfach eine Datenbank, die uns jeweils immer zeigt, wer steht wo im Prozess und wem müssen wir welche E-Mail senden, sodass er sozusagen er oder sie weiter durch den Prozess durchgeht. Aber das haben wir eben gebaut und das gibt auch die richtigen Signale dann eben an die Volunteers. Also kurzum, vielleicht nur, um das nochmal plastisch zu machen. Also das Versprechen an die Ehrenamtlichen ist zu sagen, hey, wir setzen dir einen Calendly auf. Das ist ja so ein Kalender-Scheduling-Tool. Da kannst du einfach freigeben, wann hast du Zeit, dich zu engagieren und Coaching-Sessions zu machen. Und dann können die Leute bei dir direkt buchen. Aber daran seht ihr schon in dem Beispiel, hier ist keiner, der bei uns im Backoffice irgendwie sitzt und sagt, liebe Vicky, würde dir morgen Abend 18 Uhr passen, wir hätten da vielleicht jemanden, sondern das läuft quasi dann automatisch. Und das nimmt uns unglaublich viel Arbeit ab und deswegen kann ich das eben auch ganz gut nebenbei machen.
Cool, das hört sich wirklich richtig gut an. Da höre ich natürlich auch den Unternehmensberater raus, der das Ganze durchaus optimiert. Aber bezogen auf den Impact, ne? und das finde ich wirklich spannend, mhm. Ne? Dass also diese Impact-Orientierung tatsächlich jetzt in diesem sozialen Kontext auch so konsequent zu nutzen.
Wenn ich die Zahl vielleicht nochmal einordnen darf, ja. Weil jeder, der so Jobmatching macht, das gibt's ja auch für Geflüchtete in Deutschland, der weiß, auf große Zahlen zu kommen, ist eben echt schwer, weil es im Endeffekt eben auch Menschen sind. Und das skaliert sozusagen nicht automatisch. Also eine andere Aussage ist, ich kann euch natürlich sagen, dass irgendwie 150.000 Leute kumulativ auf unserem Medium-Blog waren, aber das sind so Vanity-Metrics, gibt's ja auch den. Ja. Und ich meine, mehr als 50 Leute plus ihre Familien sind über 100 Leute, deren Leben wir transformiert haben. Oder man muss da auch bescheiden sein, denen wir geholfen haben, einen Weg zu gehen, den sie irgendwann vielleicht auch mal selbst hätten gehen können, aber mal die Dankbarkeit, die einem zurückgespiegelt wird, signalisiert schon, also wir haben da auch einen relevanten Beitrag. Aber lass es 100 Menschen sein. Pro Jahr kommen über diesen Weg nur, in Anführungsstrichen, 12.000 Menschen nach Deutschland. Ja, also natürlich sind die Einwanderungszahlen in Summe höher, aber viele kommen eben auch zum Studium oder auch über andere Wege. Aber die Einwanderung in einen Job nach Deutschland sind nur 12.000 Menschen. Und ich meine, da haben wir jetzt kumulativ über knapp zwei Jahre, eben über 50 Leute mit zu beigetragen. Ich meine, gut, es ist noch kein Market Share von 1%, aber vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Aber by the way, mein Traum war mal irgendwann, zu sagen, wir haben es alle gemeinsam geschafft, dass 500 Menschen ein Leben und Arbeit in Deutschland gefunden haben. Das würde ich als ganz tolle Lebensleistung einordnen.
Ja.
Ich meine, da sind wir jetzt bei über 50 out of 500. We'll be getting there.
Ja.
Auf einem guten Weg, ja. Sozusagen. Ja, wir kommen so langsam zum Ende und das passt jetzt ganz gut, was du auch so zum Schluss gesagt hast, weil zum Ende stellen wir die Frage, die auch Steve Jobs gestellt wurde, als er seine Rede vor den Stanford-Studenten gehalten hat. Er wurde gefragt, was so die wichtigsten Punkte in seinem Leben waren, er hat drei Geschichten erzählt, die ihn sehr geprägt haben und die er den anderen Leuten mitgibt. Und wenn du jetzt diese Rede halten würdest, so ganz kurz die drei Punkte, was wären diese drei Punkte?
Wow, das ist eine ganz große Frage. Spannend, danke. Ich fange mal kurz mit einer Anekdote an und vielleicht mündet das dann in drei Punkte. Also auch tatsächlich an diesen Unis im Ausland, da sprachen alle immer von ihrem Purpose und ihrem Calling. Also alle waren auch in Harvard sozusagen auf der Suche nach der Sache, der sie sich hingeben können. Und ich dann auch. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil ich habe diese Sache zumindest am Anfang sehr lange überhaupt nicht gefunden. Und ich glaube, das kennen wir alle auch, nicht? Diese Diskussion über Purpose und dann auch dieses Suchen in sich selbst. Und naja, was ist es denn wirklich? Und Nachhaltigkeit oder diese großen Begriffe, also da einen persönlichen Bezug zu finden, das ist echt nicht leicht. Und da war ich sehr, sehr lange auch auf der Suche und ich habe das ja auch erzählt, also die ersten Indienaufenthalte waren im Jahr 2006 und Imagine hat sich im Jahr 2018 gegründet, was also auch bedeutet, vielleicht Punkt 1, nehmt euch Zeit für die Suche, überstürzt es nicht und die Sache oder euer Calling oder euer Purpose, der wird irgendwie auch zu euch kommen. Wenn ihr natürlich so ein bisschen offen bleibt dafür. Aber wenn man das zu sehr forced, sage ich mal, dann kommt das auch nicht schneller zu einem. Ja, also da würde ich auch jungen Kollegen, mit denen ich manchmal rede, sagen, Geduld, weiß ich, wer irgendwie 23, 24 ist, kann noch viel auf die Suche gehen und experimentieren. Man muss auch nicht ein Unternehmen oder ein Startup gründen, wenn man 23 ist. Man kann es auch mit 35 oder 37 machen. Also da erstmal Gemach und Neugier und Offenheit sozusagen. Das hat mir geholfen. Und dann sozusagen das Zweite wäre schon dieses traue dich auch mal zu träumen. Ja, also Imagine begann dann eben auch einfach mit diesem Gefühl, ich glaube, da könnte was gehen. Es war noch sehr amorph, es war auch unklar, was es war, aber irgendwie auch ein Vertrauen da rein, wenn man da irgendwie sucht, dann findet man sozusagen die spezifische Ausgestaltung. Und konkret war es so, ich habe mal gedacht, gut, also Einwanderung erleichtern, das fand ich spannend, weil das so innovativ war, das macht sonst keiner, auch ein bisschen anrüchig noch gewesen, das macht es eigentlich eher noch spannender gemacht. Ist ja so nah auch an der Schlepperthematik sozusagen, wenn man will. Aber fand ich sozusagen spannend und dann hatte sozusagen den Gedanken, Leute über Au-pair-Visa nach Deutschland zu holen und den dann sozusagen, während sie hier sind, Deutsch beizubringen, um sie dann sozusagen in deutsche Unis unterzubringen. Das war sozusagen das Konzept. Ja. Und dann habe ich sozusagen relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also das muss man dann natürlich auch sehr schnell testen. Da merkt man eben, also selbst Leute, die einem sehr zugewandt sind, wenn es um die eigenen Kinder geht und um die Kinderbetreuung, dann sind die da nicht besonders für Experimente bereit. Und da muss man dann natürlich auch flexibel sein, nicht? Also dream big meinetwegen und hab irgendwie eine Hoffnung oder ein großes Ziel. Aber du musst eben flexibel sein, was die Ausgestaltungsvariante ist. Und so hat es sich dann ergeben zu sagen, Mensch, wir wollen Menschen helfen, lass doch da anfangen, wo es einfach am pragmatischsten jetzt schon möglich ist und dann können wir immer noch später uns in andere Richtungen erweitern. Und so wurde dann sozusagen die Variante, wenn man so will, Career Coaching für Software Engineers aus Ägypten daraus. Ja, und das Dritte ist, das beobachte ich ehrlich gesagt selbst auch an mir, dass ich glaube, viele Menschen am Ende sich auch selbst etwas blockieren durch eigene Denkmuster und Denkblockaden und auch über eigene Ängste. Also auch hier Beispiel, irgendwann bin ich auch mal einen Marathon gelaufen, auch übrigens sehr, sehr langsam. Ich möchte es gleich dazu sagen, geht hier nicht um eine verkappte Heldengeschichte, sondern Ja, mein schnellster Marathon waren irgendwie 4 Stunden, 15 Minuten. Und ich glaube, heutzutage wird irgendwie gesagt,
das ist total schnell. Das ist total schnell.
Also viele meine Freunde sagen, also ein junger Mann wie du damals noch, also der muss unter 4 Stunden laufen und sonst ist es irgendwie ein Spaziergang. Ja? Ich möchte das nur einordnen. Es geht nicht um eine verkappte Heldengeschichte und ich bin auch schon langsamer Marathon mit 5,5 Stunden gelaufen. Allerdings, wow, mindblowing. Also bevor ich das gemacht habe, habe ich gedacht, also es gibt Menschen wie dich und mich, Johann, und dann gibt es so eine Elite von Menschen, so völlig Verrückte, die es schaffen, einen Marathon zu laufen. Also gerade so eine andere Klasse sozusagen. Und habe es mir selber nicht zugetraut. Und dann hat mich jemand anders wiederum, ein guter Freund Roman, der schon Marathons gelaufen ist, dann eben rangeführt. Und man verschiebt sozusagen seine eigenen Grenzen. Aber diese Grenze, dass man selber nicht Marathon laufen kann, die war nur selbst gemacht. Und so diese Grenze hier dann eben auch. Also sagt einem keiner, dass das, was ich gerade tue, nicht möglich ist. Und ich hoffe sozusagen, dass ich jetzt durch dieses Beispiel vielleicht in dem einen oder der einen die Inspiration wecke. Also das kann jeder mit etwas Glück.
Schön.
Genau.
Das waren 3 tolle Punkte, Johann.
Ja.
Richtig klasse. Also was mir so gerade irgendwie spontan durch den Kopf geht, ist, weil das mit dem Traum und das sozusagen mit der Realität schaffen, ja, da gibt es in der Psychologie einen Ausdruck dafür, der nennt sich intersubjektive Realität. Also du schaffst zwischen verschiedenen Leuten den gleichen Traum, ja. Wenn dann daran gearbeitet wird, dann wird das zur Realität, das gemeinsame Bild.
Ja, das ja. ist schön.
Und das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden, auch durch unser ganzes Gespräch. Und das ist super inspirierend, super spannend, wie ich finde.
Ja, und dazu auch der Titel Imagine, sehr passend. Und ja, Johann, wir bedanken uns für deine Zeit, die sehr rar ist, wie wir wissen, und freuen uns, dass du sie dir genommen hast und hoffen, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen hatten Spaß und sind inspiriert. Ich bin es jedenfalls. Und ja, erstmal danke und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge von New Social Economy. Und ja, das war's von uns. Bis dahin.
Tschüss alle zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Johann.
Mach's gut. Ciao.